ARD Sounds.
Stellt euch vor, euer Land hat keine eigene Armee. Aber es liegt mitten im Nordatlantik, direkt neben einer Insel, auf die der US-Präsident ein Auge geworfen hat. Für die Menschen auf Island ist das gerade keine Fiktion. Der zukünftige US-Botschafter für Island hat sogar gescherzt, das Land könne ja nach Grönland der 52. US-Bundesstaat werden.
Wir sehen ja, was sich zwischen den USA und Grönland abspielt. Die USA halten an ihrem Ziel fest, Grönland zu übernehmen. Was Grönland geholfen hat, ist die Zugehörigkeit zu Dänemark und damit zur Europäischen Union. Ich glaube, genau das hat Trump davon abgehalten, seine Pläne in die Tat umzusetzen.
Das sagt Odin aus Island und er ist damit nicht alleine. Ist Islands Position außerhalb der EU eine Schwachstelle? Das fragen sich mittlerweile einige im Land. Am 29. August stimmen die IsländerInnen darüber ab, ob ihr Land die vor mehr als 10 Jahren abgebrochenen Beitrittsgespräche mit der EU wieder aufnehmen soll. Für viele geht es dabei um alles: die eigene Identität und Unabhängigkeit Islands gegen Sicherheit.
Island musste hart dafür arbeiten, die Unabhängigkeit und die Fischereirechte zu erlangen.
Ist die EU Islands letzte Rettung? Und was bedeutet diese Abstimmung? EU-Beitrittsgespräche ja oder nein, strategisch für die Welt, für uns? Darüber spreche ich mit unserer ARD-Korrespondentin Jana Sindram, die bis gestern noch in Island war, und mit dem Politikwissenschaftler Maximilian Konrad von der Universität Island. Ich bin eure Host, Nathalie Amiri. Hier ist der Weltspiegel-Podcast mit den Auslandskorrespondentinnen und Auslandskorrespondenten der ARD. Wir helfen euch hier diese Woche, die Volksabstimmung auf Island rund um die EU ein wenig besser zu verstehen. Hallo Jana, schön, dass du dabei bist.
Hallo, ich freue mich.
Du bist seit gestern erst aus Island zurück. Nimm uns mal mit, was ist das eigentlich für ein Land? Wie viele Menschen leben dort? Wovon leben sie eigentlich?
Also ich finde, Island ist ein wahnsinnig tolles und super faszinierendes Land. Es ist ja so ganz rau, diese vulkanische Insel da oben im Nordatlantik. Und da leben ungefähr 400.000 Menschen, wenn man das jetzt mal in Relation setzt. Das ist ungefähr so viele wie in Bochum, ein bisschen mehr. Ungefähr 2/3 davon, die leben in der Hauptstadtregion um Reykjavik. Und ansonsten ist dieses Land einfach ja wahnsinnig weit und wenig besiedelt. Ja, und wirtschaftlich, wovon leben die? Die Fischerei spielt immer noch eine riesige Rolle und auch die Fischverarbeitung. Da gibt es ja große Fischgründe und das ist auch traditionell der große Wirtschaftszweig. Dann inzwischen sehr stark vom Tourismus. Da gibt es ja Vulkane, Wasserfälle, heiße Quellen. Und wenn man in Reykjavik unterwegs ist, da sind ehrlich gesagt mehr Touristen auf der Straße als Einheimische. Dann Geothermie gibt's und Wasserkraft. Dadurch haben die sehr günstigen Strom und es entstehen da immer mehr solche riesigen Rechenzentren, weil es einfach der Strom dafür günstig ist und da ist. Es gibt ganz viel Biotechnologie in der Hauptstadtregion und Finanzdienstleistungen und deswegen ist inzwischen Island von ja einem ganz armen sozusagen bäuerlichen und Fischfangland zu einem Hochtechnologieland auch geworden und hat eins der höchsten Pro-Kopf-Einkommen in der Welt. Also ganz spannend.
Erklär uns doch mal, warum sich ausgerechnet die USA für so eine kleine Insel interessieren.
Ja, was heißt interessiert? Also es war ja Anfang des Jahres große Aufregung, als Donald Trump Grönland, was ja sozusagen in der Nachbarschaft liegt, gesagt hat, die USA brauchen Grönland. Und da hat er sich ein paar Mal versprochen und hat gesagt, Island statt Grönland, obwohl er eigentlich Grönland meinte. Und der designierte US-Botschafter in Island, der hat ausgerechnet im Januar auf dem Höhepunkt dieser Krise einen Scherz gemacht und gesagt, ja, Island könnte ja mal der 52. Bundesstaat der USA werden. Und das fanden die dann natürlich überhaupt nicht komisch. Aber im Gegensatz zu Grönland und im Fall von Grönland hat Trump keine wirklich ernsthaften Ambitionen geäußert, Island zu übernehmen. Wobei diese Insel einfach geopolitisch super gut liegt im Nordatlantik zwischen den USA und Europa. Da ist auch mal so das geflügelte Wort des unsinkbaren Flugzeugträgers im Nordatlantik. Die USA hatten da mal eine dauerhafte Militärbasis, die haben sie inzwischen aufgegeben in Keflavik, 2006 schon. Inzwischen gibt es da immer noch eine NATO-Basis und wichtig ist da vor allem die Lage von Island in dieser sogenannten Geoglücke zwischen Grönland, Island und Großbritannien. Da verlaufen ganz viele wichtige Seekabel, liegt in der Arktis, wo ja auch China und Russland zunehmend unterwegs sind. Also das ist strategisch, militärisch auch einfach super interessant. Und fast entscheidender würde ich jetzt jetzt sagen, aber warum das jetzt gerade alles so wichtig ist und warum die Isländer sich Gedanken machen, ist weniger das Interesse der USA, sondern vielmehr Trumps Desinteresse an der NATO, weil Island hat ja kein eigenes Militär und ist bei der Verteidigung sehr auf die NATO angewiesen und hat sehr auf die NATO gesetzt, genauso wie auf bilaterale Abkommen mit den USA. Und wenn da jetzt weniger Interesse der USA ist und die sagen, ihr müsst das alles selber machen, dann ist es natürlich für Island durchaus ein Problem und da müssen sie anderweitig gucken, wie sie sich gut verteidigen können.
Jetzt steht ja Island kurz vor diesem Referendum, ob sie weiter über den EU-Beitritt verhandeln wollen oder nicht. Wie ist die Stimmung gerade?
Ja, also ich habe das schon so wahrgenommen. Die Stimmung ist da wirklich gerade total gespalten und es ist total polarisiert. Zum einen gibt es die Leute, die sagen, wir wollen unbedingt in die EU und zum anderen gibt es diejenigen, die sagen, auf gar keinen Fall. Und jetzt mal kurz zur Einordnung. Am 29. August, da geht es ja jetzt noch gar nicht darum, ob Island jetzt der EU beitritt, sondern erstmal nur darum, ob sie die Verhandlungen mit Brüssel wieder aufnehmen, die vor über 10 Jahren abgebrochen worden sind. Und ob die tatsächlich beitreten, da würde es dann später noch mal ein zweites Referendum geben. Aber jetzt schon ist es halt wirklich einfach ganz gespalten und die finden das jetzt schon, auch wenn es noch nicht darum geht, ganz wichtig, diese Frage erstmal zu entscheiden, wie nah wollen wir der EU eigentlich sein? Wollen wir da uns annähern oder wollen wir einfach weiter souverän für uns alleine stehen und entscheiden? Und viele Leute sagen eben auch, es ist halt eine wichtige Entscheidung, die wir erstmal treffen, bevor wir diesen Beitrittsprozess dann irgendwie wieder starten würden. Das würde super viel Zeit und Geld kosten und da müssen wir halt ganz genau wissen vorher, dass wir das wirklich wollen. Und deswegen ist es so wichtig, dass jetzt diese demokratische Entscheidung getroffen wird und die Isländerinnen und Isländer halt selber das jetzt entscheiden können, was wollen wir denn eigentlich?
Und noch was solltet ihr wissen. Es ist nicht das erste Mal, dass Island sich der EU annähern möchte. 2009 stellte es einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft. Damals war Island schwer getroffen von der globalen Finanzkrise und hoffte auf finanzielle Stabilität. Doch 6 Jahre und einige Gespräche später brach die neu gewählte EU-skeptische Regierung die Verhandlungen ab. Die eingängige Meinung, man stehe jetzt ja wieder finanziell ganz gut da. Jana, was hast du vor Ort erlebt? Mit wem hast du gesprochen? Wen hast du getroffen? Nimm uns mal mit zu den Menschen.
Also ich habe mit ganz vielen verschiedenen Menschen gesprochen, in der Hauptstadt Reykjavik unter anderem mit PolitikerInnen und mit ganz vielen Leuten auf der Straße und mit EU-Befürwortern. Wir wollten aber auch wissen, wie geht's denn den Leuten eigentlich außerhalb der Hauptstadt, weil ich finde, es ist da schon ein großes Stadt-Land-Gefälle. Und da waren wir unter anderem auf einem Bauernhof in den südlichen Westfjorden, das ist so 3 Stunden aus Reykjavik raus. Da haben wir Steinthor besucht, der ist 27, hat vor 4 Jahren die Farm seiner Eltern da übernommen und lebt dort mit seiner Familie, seiner Frau und 2 kleinen Kindern. Und das ist halt wirklich richtig weit weg von allem. Und der ist auch der Vorsitzende des Jungbauernverbands in Island. Und der Bauernverband und auch der Jungbauernverband, die sprechen sich ganz klar gegen die EU aus. Und von dem wollte ich halt wissen, so, wie geht's dir damit und was ist denn dein Grund? Was hast du gegen die EU oder warum willst du lieber alleine bleiben?
Also I look for my farm. If we join the EU, then farmers will be under the common agricultural policy.
Wenn er an seinen Bauernhof denkt, falls man der EU beitreten würde irgendwann, dann würden die Landwirte in Island der gemeinsamen Agrarpolitik der EU unterliegen. Das wäre eine ganz große Veränderung im Vergleich zur Situation, wie sie jetzt gerade in Island ist und wie die Landwirte staatlich unterstützt werden. Es würde sich also ganz viel verändern.
We have the Icelandic sheep and other animals or breeds that have been isolated here in Iceland for decades.
Und eine weitere Sache, die er befürchtet oder wo er sich Gedanken macht, ist, dass Island ja seit Jahrzehnten isoliert ist und es da Tierarten gibt, die dort leben, also die isländischen Schafe und auch andere Tierrassen, die es nur dort gibt. Und er stellt sich die Frage, werden jetzt noch andere Rassen nach Island kommen und schleppen die dann vielleicht Krankheiten ein? Also viele Sachen, die passieren können, über die er sich Gedanken macht. Also auch auf seinem Hof, das muss man sich so vorstellen, das fühlt sich wirklich so ein bisschen an wie das Ende der Welt. Ne? Das liegt dann da halt so am Fjord zwischen Bergen. Der nächste Ort ist, und das ist wirklich ein kleiner Ort, der ist eine halbe Stunde entfernt. Und allein auf seinem Hof hat er schon drei Tierrassen, die es nur in Island gibt. Nämlich die Schafe, dann Islandpferde und isländische Spitze. Das sind so Hütehunde. Die gibt es halt wirklich nur in Island. Und was er eben auch gesagt hat, er findet, bevor man Verhandlungen mit der EU aufnimmt, sollte man sich ganz sicher sein, dass man das wirklich will. Bevor man eben ganz viel Geld und Ressourcen in die Verhandlungen steckt. Und er sagt, er findet es ganz wichtig, aber dass das jetzt demokratisch entschieden wird und die jeweils andere Seite hofft er, dass die das Ergebnis, egal wie es ausfällt, dann akzeptieren werden.
Jetzt hast du ja erzählt, die Insel ist total polarisiert. Das heißt, du hast sicher auch EU-Befürworter getroffen, oder?
Ja, vor allem in Reykjavik gibt es ganz, ganz viele EU-Befürworter, also die Regierung natürlich. Und wir waren da noch zu Besuch bei den jungen Europafreunden. Das sind ganz viele junge Leute, die super dolle dafür kämpfen, ein Ja zu bekommen an diesem 29. August. Die machen zum Beispiel TikTok-Videos, sie rufen Menschen an und versuchen, die zu überzeugen, dass ein Ja eine gute Idee ist. Da kam auch, während wir da waren, ein älterer Herr in deren Wahlkampfbüro, was sie da sogar haben, mitten in Reykjavik, und wollte einfach mal hören, so, was sind denn eure Argumente und warum sollte ich denn mit Ja stimmen? Also die diskutieren mit den Leuten, und deren Vorsitzender, ehrenamtlich, also das macht er in seiner Freizeit, ist Odin. Odin hat Mediendesign gelernt und steht kurz davor zu studieren. Der ist erst 22 und steckt da halt jetzt gerade richtig viel Zeit und Energie rein. Und der hat mir gesagt,
people have all kinds of different reasons, but my biggest reason for wanting the European Union is mainly wanting a stable currency.
Sein wichtigster Grund, warum er dafür ist, ist vor allem der Wunsch nach einer stabilen Währung. Denn die isländische Krone ist aufgrund ihrer geringen Größe super volatil. Also 400.000 Einwohner, und trotzdem führt das Land seine eigene Währung. Das sei doch irgendwie ein bisschen lächerlich. Und genau deshalb möchte er Teil der Europäischen Union werden und super gerne den Euro haben.
Kannst du noch mal ein bisschen konkreter werden, warum ihm dieses Ja und der Euro so wichtig ist?
Ja, dass der so gerne den Euro haben will, das liegt einfach daran, dass Island im Moment wirklich einfach sauteuer ist. Der Leitzins, der liegt bei fast 8%. Das heißt, es ist gerade für junge Leute wie ihn fast unmöglich, Immobilienkredite zu bekommen. Ganz viele von denen wohnen noch zu Hause, auch Odin. Und er hofft, dass durch die EU mehr Produkte importiert würden und auch im Supermarkt es dann günstiger würde, weil die isländischen Produzenten dann ihre Preise senken müssten, die halt wirklich unglaublich teuer sind. Aber er sagt eben auch, es geht auch um Sicherheit durch Gemeinschaft, Stichwort Grönland. Er sagt, er hat das Gefühl, dass Grönland im Januar, dadurch, dass es zu Dänemark gehört, was Teil der EU ist, dass es das letztlich geschützt hat, als Trump das übernehmen wollte. Und auch das ist ein Argument für ihn, warum er gerne in die EU möchte.
Wenn du sagst, es ist extrem teuer, nimm uns mal kurz mit, gib uns mal ein Gefühl für Preise. Wie bist du denn da so durch die Straßen gegangen? Was hat was gekostet?
Also wenn man da essen gehen will zum Beispiel, also man bekommt im Prinzip kein kleines Essen, also einfach wirklich ein einfaches Mittagessen unter 25 bis 30 bis 35 Euro. Ein Liter Milch im Supermarkt kostet, glaube ich, ungefähr 2,50 Euro. Ich meine, das geht ja noch. Aber er hat uns auch mit in den Supermarkt genommen und gezeigt, eine kleine Packung Hühnerfleisch zum Beispiel, die kostet einfach im Supermarkt fast 40 Euro.
Wow. Du hast auch Leute auf der Straße gefragt. Welche Sätze sind dir hängen geblieben?
Ja, auch da ist mir wieder total aufgefallen, der Unterschied zwischen der Hauptstadt Reykjavik und dem Land. Da waren wir auch in einem Fischerort. In der Hauptstadt haben uns ganz viele Leute, die wir auf der Straße gefragt haben, gesagt, ja, also ich werde mit Ja stimmen, ich bin für die EU, oder ich will es also mindestens wissen. Wir waren aber auch in Grindafjörður, das ist auf der Snæfellsnes-Halbinsel, auch wieder so 2,5 Stunden aus Reykjavik raus. Und da haben wir ganz viel Nein gehört. Und hängen geblieben ist mir da ein Fischer im Hafen. Der hat gesagt, er ist absolut dagegen, dass Island in die EU eintritt, weil er sagt, wir arbeiten damit, Fisch zu fangen und zu verarbeiten. Da wollen wir die Kontrolle gerne behalten und wir wollen nicht, dass in Europa für uns entschieden wird. Das ist der Hauptgrund für ihn, aber es gibt eigentlich auch noch ganz viele andere. Und ich meine, die Fischereirechte waren auch ja der Hauptgrund, warum damals die Gespräche abgebrochen wurden. Da gibt es einfach verschiedene Befürchtungen. Aber auch in diesem Fischerort habe ich jemanden gefunden, die mit Ja stimmen will. Das war eine Kaffeebesitzerin. Und die hat gesagt, also sie findet es wichtig, dass man diese Diskussion jetzt führt und dass die Isländer erfahren, was für ein ein Abkommen die EU ihnen anbietet. Und sie glaubt, es ist einfach jetzt der Schritt, den sie gehen müssen, dass man nicht noch weiter Jahre oder Jahrzehnte damit wartet mit dieser Entscheidung. Und das ist der eigentlich zentrale Satz von vielen, den ich von ganz vielen gehört habe. So, also wenn wir das jetzt mit Nein stimmen, dann kommt diese Diskussion in 10, 20 Jahren wieder auf und dann stehen wir wieder am gleichen Punkt und wir müssen jetzt einfach einmal wirklich demokratisch entscheiden, was wollen wir denn nun, wollen wir es machen oder nicht und dann wirklich erfahren, was hat die EU uns denn anzubieten. Da gibt es so ein bisschen die Haltung, ja, was kann die EU denn auch für uns tun und nicht so sehr das Gefühl, wir müssen unbedingt in die EU.
Wie wahrscheinlich ist denn eine Entscheidung für die EU?
Das ist ehrlich gesagt im Moment noch ganz schwer abzuschätzen. Also es ist echt ungefähr 50-50 in den Umfragen und ich glaube, das wird eine sehr knappe Kiste und das haben auch alle Leute gesagt, die ich dort gesprochen habe. Sie glauben, es wird sehr, sehr knapp. Also der Odin hat gesagt, er glaubt, es wird super knapp, aber er hofft auf, naja, 2-3%, die das Ja dann am Ende überwiegen wird. Aber es wird jetzt nicht irgendwie so, dass 70% für die Wiederaufnahme der Verhandlungen stimmen werden. Das glaube ich definitiv nicht.
Jana, wir haben über Instagram unsere Followerinnen und Follower gefragt, was sie von dir wissen wollen. Die Fragen gebe ich gleich mal an dich weiter. Eine Frage war, warum gehört Island nicht schon längst zur EU dazu? Welche Gründe hatte das Land bisher?
Ja, 2009 hatte Island ja schon mal einen Beitrittsantrag gestellt nach der schweren Finanzkrise damals. Und 2013 hat die damalige Regierung das dann aber wieder auf Eis gelegt und 2015 dann ganz beendet. Da ging es Island nämlich wieder ziemlich gut und da haben sie gesagt, naja, so richtig bringt uns das nicht. Und der Hauptgrund war damals eben, wie gerade schon gesagt, der Streit um die Fischereirechte. Da geht es um den möglichen Zugang anderer EU-Fischer zu isländischen Fanggründen. Die haben da alle Angst, dass vielleicht irgendwie große spanische Trawler dahin kommen und ihnen die Fische wegfischen. Und auch um den Einfluss von Brüssel auf die Festlegung der Fangmengen, was Island im Moment alleine machen kann. Und was man aber auch nicht unterschätzen sollte und was mir zum Beispiel auch Steinthor, der Bauer, gesagt hat, Island ist erst seit 1944 unabhängig von Dänemark und die Souveränität, die ist so wichtig für die isländische Identität, dass viele Menschen dort also nicht ein kleines Stück davon aufgeben wollen und gar nichts abgeben.
Eine Frage kam auch noch rein, und zwar, wie lange würde es dauern, bis Island in der EU ist und gegebenenfalls den Euro hat?
Also das würde schon einige Jahre dauern, denke ich. Also erstmal müssten ja die Verhandlungen wieder aufgenommen werden, dann erfolgreich abgeschlossen werden. Dann gäbe es noch ein zweites Referendum in Island, hat die Regierung versprochen. Also die Leute dürften dann nochmal darüber abstimmen, wollt ihr diesen Vertrag, sollen wir da wirklich beitreten? Dann müssten ja auch noch alle anderen EU-Staaten diesen Vertrag ratifizieren. Also ich würde sagen, 3 Jahre mindestens, vielleicht aber auch 5 bis 10.
Eine Frage habe ich zum Abschluss noch an dich. Glaubst du, ist die EU Islands letzte Rettung nach allem, was du in Island erlebt hast? Was denkst du?
Nein, also das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Island geht es sehr gut, ist ja auch schon Mitglied im Schengen-Raum und im europäischen Wirtschaftsraum. Und wenn man jetzt an die Sicherheitspolitik denkt, auch da denke ich nicht, dass die EU Islands letzte Rettung ist. Also klar, die Sicherheitspolitik, sie haben keine eigene Armee und die USA ziehen sich jetzt immer weiter zurück aus der NATO. Aber die NATO ist dort schon auch noch präsent. Also da findet jetzt demnächst ab dem 22. bis zum 3. September eine Militärübung statt. Northern Viking heißt die. Die findet alle 2 Jahre statt. Und die ist jetzt eben auch wieder, da waren wir bei der großen Eröffnungszeremonie. Und die NATO ist einfach immer noch da. Die haben auch eine Basis. Und es gibt auch jetzt schon bilaterale Militärabkommen, zum Beispiel mit Finnland und Deutschland. Also da findet schon eine Annäherung an Europa statt. Und was mich vor allem total beeindruckt hat, ist, wie demokratisch das dort alles ist. Also klar, polarisiert, gerade in sozialen Medien, da gibt es schon auch großen Streit um dieses EU-Referendum. Aber sowohl Steinthor als auch Odin haben mir ganz klar gesagt, sie verstehen auch die andere Seite. Sie verstehen, wo die herkommen. Das sind halt einfach andere Perspektiven. Und beide haben sie gesagt, sie finden es einfach super wichtig, dass das jetzt demokratisch entschieden wird. Und finden es auch super wichtig, dass, wenn es dann eben entschieden ist und die andere Seite gewonnen hat, dann sie hoffen, dass es einfach akzeptiert wird und dann müssen wir weitermachen. Und auch Steinthor hat gesagt, naja, wenn es halt ein Ja gibt, dann müssen wir dann halt konkret gucken, was heißt das für uns und wie können wir dann was erreichen. Aber das finde ich sehr beeindruckend, einfach wie demokratisch und ja konstruktiv die Leute da diskutiert haben und miteinander umgehen. Also insofern würde ich definitiv nicht sagen, die EU ist Islands letzte Rettung. Die kommen auch, glaube ich, ganz gut klar, jetzt schon.
Also, Ich fasse nochmal zusammen, Jana. Auf der einen Seite Steinfurr, der um seine Unabhängigkeit fürchtet, und auf der anderen Seite Odin, der sich vom Euro günstigere Preise erhofft. Also ein Land, das gerade darum ringt, wie nah es Europa sein will. Ja?
Ja, absolut. Das würde ich sagen.
Danke dir, Jana, dass du heute bei uns im Podcast bist und uns aus Island erzählt hast.
Super gerne.
Um zu verstehen, warum das alles gerade jetzt passiert und was das für uns, für Europa strategisch bedeuten könnte, will ich mit dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Maximilian Konrad sprechen. Er forscht an der Universität Island zur europäischen Integration. Herr Konrad, schön, dass Sie dabei sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Konrad, Sie forschen und leben in Island. Wie nehmen Sie die Stimmung im Land wahr?
Ich würde die Stimmung als sehr angespannt beschreiben, als Hoffnung auf der Ja-Seite, allerdings auch große Nervosität auf der Nein-Seite. Es ist auch eine enorm polarisierte Debatte, die da entstanden ist, in der tatsächlich auch viele Menschen der Diskussion ausweichen. Die Meinungsumfragen sind extrem eng. Das Ergebnis des Referendums wird aller Voraussicht nach extrem eng sein. Wir können auch sehen, dass es zumindest auf der Nein-Seite eine auffällig professionelle Kampagne gegeben hat, die ständig präsent zu sein scheint, die in bestimmten Punkten auch stark erinnert inhaltlich an die Leave-Kampagne zu Brexit-Zeiten. Da kommt noch hinzu, dass es auch das Problem gibt, dass die beiden Hauptorganisationen auf beiden Seiten nicht gesetzlich verpflichtet sind, ihre Finanzquellen offenzulegen, was tatsächlich auch angemerkt wurde als etwas Problematisches. Und die Nein-Seite scheint tatsächlich in der öffentlichen Debatte deutlich stärker vertreten zu sein, wo man dann tatsächlich auch darauf hinweisen müsste, dass es auf der Nein-Seite sehr enge Verbindungen gibt, einerseits zwischen der größten Oppositionspartei, die auch den bezeichnenden Namen Unabhängigkeitspartei hat, dem Fischereisektor andererseits und dann auch noch der größten Tageszeitung des Landes, die tatsächlich eine außerordentlich einseitige Kampagne für ein Nein betrieben hat bisher.
Jetzt höre ich immer wieder, Fischerei ist für Island so wichtig. Es ist aber auch ein Reizthema. Können Sie uns erklären, warum?
Ja, es ist tatsächlich ein Reizthema und ich würde sagen, es ist ein Reizthema, weil damit die finanziellen Interessen einiger weniger großer Fischereibetriebe verknüpft sind. Es wird dann gerne in der öffentlichen Debatte so verkauft, dass die Fischbestände eine Naturressource sind, die dem isländischen Volk gehört. Aber tatsächlich ist es ja so in Island, dass in den 80er Jahren die Fischereigrotten an private Unternehmen verkauft wurden. So gesehen steht für private wirtschaftliche Interessen tatsächlich am meisten auf dem Spiel. Also die Fischereibetriebe fürchten natürlich durch einen EU-Beitritt den Wettbewerb von Fischereibetrieben aus anderen Mitgliedstaaten, wobei man dann eben auch wieder anmerken muss, es ist ja noch nicht einmal klar, ob die gemeinsame Fischereipolitik der EU in ihrer jetzigen Form überhaupt für Island gültig wäre. Das müsste eben in den Beitrittsverhandlungen geklärt werden. Das heißt, ob es eine Ausnahmeregelung für Island geben könnte. Und in dem Punkt hat die Europäische Kommission ja tatsächlich bereits Kompromissbereitschaft signalisiert.
Was bedeutet diese Abstimmung geopolitisch?
Ja, da müsste man wahrscheinlich erstmal einen Schritt zurückgehen und erklären, dass Island aktuell eine durchaus proeuropäische Regierung hat. Also wir haben im Moment eine Regierung, die seit Ende 2024 im Amt ist, die unmittelbar bei der Ankündigung des Koalitionsvertrages bereits angekündigt hat, dass vor 2027 eine Volksabstimmung zur Wiederaufnahme der Verhandlungen stattfinden würde. Und ich glaube, das hätte so nicht stattgefunden, wenn es nicht die veränderte geopolitische Situation gegeben hätte. Also wenn Trump nicht schon relativ früh angefangen hätte, über Grönland zu reden. Also das hat auf jeden Fall dem ganzen Prozess eine neue Dynamik gegeben. Das hat dann auch dazu geführt, dass die Volksabstimmung jetzt schon früher als wie angekündigt vor Ende 2027 stattfinden wird. Also da muss man dann natürlich sagen, die Anmerkungen, die Trump zu Grönland gemacht hat, wurden hierzulande wahrgenommen, auch intensiv diskutiert, auch mit einer gewissen Nervosität diskutiert. Sie haben die Debatte durchaus wiederbelebt. Also ich würde sagen, ohne diese veränderte geopolitische Situation wäre eine Wiederaufnahme der EU-Verhandlungen sehr unwahrscheinlich gewesen, weil es einfach kein Wahlkampfthema ist, mit dem man hier Wahlen gewinnt.
Eine Frage, die ich noch hatte, weil Sie gesagt hat, Sie haben Trumps Aussagen wahrgenommen, aber haben die Isländer auch Angst vor Trump?
Also ich würde schon sagen, dass es mit großer Nervosität, wie gesagt, aufgenommen wurde. Also er hat ja Anfang 2025 zum ersten Mal derartige Bemerkungen gemacht und dann 2026 Anfang des Jahres das Ganze nochmal konkretisiert oder wiederholt und dann zuletzt auch auf dem NATO-Gipfel in Ankara. Also Angst ist vielleicht der falsche Ausdruck, würde ich sagen, aber man nimmt auf jeden Fall wahr, dass diese Vorstellung, dass die USA der große Sicherheitsgarant für Island sind, dass das in der aktuellen Situation nicht mehr so zieht. Dieser Sicherheitsaspekt, der führt dann sicher auch dazu, dass die EU als quasi so als Ersatz für die Vereinigten Staaten dann wahrgenommen werden.
Von Seiten der EU, welche strategische Bedeutung hat Island für die EU?
Also da spielt natürlich einerseits die Lage des Landes im Nordatlantik eine große Rolle. Es wird ja da oft gesprochen von einer Linie, die sich von Grönland, Island zu Großbritannien durch den Nordatlantik zieht. Also aus strategischer Hinsicht wird oft darauf hingewiesen, dass Island aus dem Grunde gerade strategisch wichtig ist.
Wir haben vorher von unserer Korrespondentin von horrenden Preisen gehört. Wenn die Isländer sich jetzt anschließen würden, würde dann mein Islandurlaub günstiger werden?
Also mit Sicherheit nicht kurzfristig, weil das Land ja dann auch nicht automatisch in den Euro aufnehmen könnte. Es müsste natürlich erstmal die Kriterien dafür erfüllen. Mittel- bis langfristig würde ich schon damit rechnen, dass ein Islandurlaub dann günstiger werden würde. Wobei günstiger vielleicht nicht unbedingt günstig heißen muss. Also ich denke, dass die Lebenshaltungskosten in Island natürlich deutlich sinken werden. Aber das heißt nicht, dass sie dann auf ein deutsches Niveau oder auf ein europäisches Niveau unbedingt sinken werden.
Island ist ein NATO-Mitglied, hat aber keine eigene Armee. Welche Lücke soll eine engere EU-Bindung da schließen?
Also die Vorstellung ist ganz einfach, dass die EU die Rolle der Vereinigten Staaten da übernehmen kann. Man nimmt eben wahr, dass die USA unter Trump kein verlässlicher Sicherheitsgarant mehr sind. Jemand muss diese Lücke schließen und da werden die Hoffnungen eben aktuell in die EU gesetzt.
Was hätte die EU eigentlich davon, wenn Island beitritt?
Also ich würde sagen, dass die EU natürlich ein Interesse daran hat, eine weitere starke Demokratie mit starken demokratischen Institutionen und Traditionen aufzunehmen. Island ist weltweit immer unter den führenden Ländern in Fragen der Gleichstellung der Geschlechter beispielsweise gewesen. Es ist auch ein sehr wohlhabendes Land, sodass es im Endeffekt dann im Falle einer Mitgliedschaft auch zu den Nettozahlern gehören würde.
Und was passiert nach dem 29. August dann eigentlich konkret? Bei einem Ja oder bei einem Nein?
Also bei einem Ja, da fängt dann tatsächlich der komplizierte Prozess an, dann werden die Verhandlungen wieder aufgenommen. Aber es gilt dann natürlich auch, die konkreten verfassungsrechtlichen Hürden zu überwinden. Es würde dann hoffentlich zu einer noch lebhafteren Debatte kommen hier im Lande. Aber wie gesagt, es müsste dann erst einmal zu Ende verhandelt werden. Es müssten vor allem die eher problematischen Kapitel der Verhandlungen zufriedenstellend beendet werden. Dann müsste die Verfassung geändert werden. Dann müsste es Parlamentswahlen geben. Dann müsste es ein zweites Referendum geben. Also da käme schon noch einiges auf das Land zu. Im Fall eines Nein würden wir einfach beim Status quo bleiben. Also Island wäre weiterhin im europäischen Wirtschaftsraum, sodass sich in dem Punkt tatsächlich nichts ändern würde.
Herr Konrad, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Bei einem Ja könnten die Verhandlungen relativ schnell vorangehen, aber am Ende stünde nicht nur noch eine zweite Volksabstimmung über den echten Beitritt dann bevor. Und bei einem Nein bliebe erstmal alles, wie es ist. Island weiter eng mit der EU verflochten, aber ohne Sitz am Verhandlungstisch.
Ganz genau.
Dann danke ich Ihnen für Ihre Einschätzungen und für die Einordnungen.
Sehr gerne.
Was ich aus diesem Podcast mitnehme, bei diesem Referendum geht es um viel mehr als um Brüsseler Bürokratie. Es geht um die Frage, ob ein Land wie Island sich in einer unsicheren Welt lieber allein durchschlägt oder sich enger an einen großen Block bindet. Und mich hat echt überrascht, wie sehr am Ende ausgerechnet die Trump-Regierung selbst zum Treiber dieser Debatte geworden ist. Wie geht's euch damit? Würdet ihr für oder gegen eine EU-Mitgliedschaft stimmen? Schreibt uns gerne an weltspiegel.podcast@ard.de. Nächste Woche blicken wir übrigens in die USA und fragen uns, wem gehört New York? Hört gerne wieder rein. Jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Die NASA kennt ihr, das europäische Pendant, die ESA vielleicht auch noch, aber die CASA aus Südkorea? In der Ready for Liftoff-Folge über unbekannte Raumfahrtnationen sprechen Anne und David über die südkoreanische CASA und die Raumfahrtprogramme in Nigeria, Südafrika, Brasilien und Luxemburg. Im Podcast Ready for Liftoff in ARD Sounds dreht sich nämlich alles um besondere Momente der Raumfahrtgeschichte. Aktuelle Missionen, spannende Zukunftsvisionen und überraschende Einblicke in die Welt der Astronauten und Forscher. Abonniert uns, den Weltspiegel-Podcast, gerne, damit ihr keine Folge von uns verpasst. Wenn euch unser Podcast gefällt, hinterlasst gerne auch ein Sternchen. Das hilft, dass auch andere unseren Podcast leichter finden können. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Julia Schuster, Roman Marun und Judith Schacht. Mitgearbeitet haben Caroline Mennerich und Dennis Filimonov. Produziert hat Wolfgang Lösch. Aufgezeichnet haben wir am 20. August 2026. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal.